Die Epistel für den heutigen Sonntag steht im 1. Petrusbrief, 13 bis 19. Darum umgürtet eure Lenden und stärkt euren Verstand. Seid nüchtern und setzt eure Hoffnung ganz auf die Gnade, die euch dargeboten wird, in der Offenbarung Jesu Christi. Als gehorsame Kinder gebt euch nicht den Begierden hin, in denen ihr früher in eurer Unwissenheit lebtet, sondern wie der euch gerufen hat, heilig ist, sollt auch ihr heilig sein in eurem ganzen Wandel. Denn es steht geschrieben, ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig. Und da ihr den als Vater anruft, der ohne Ansehen der Person einen jeden richtet nach seinem Werk, so führt euer Leben in Gottesfurcht, solange ihr hier in der Fremde weilt. Denn ihr wisst, dass ihr nicht mit vergänglichem Silber oder Gold erlöst seid von eurem nichtigen Wandel nach der Väterweise, sondern mit dem teuren Blut Christi als eines unschuldigen und unbefleckten Lammes.
Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei jetzt mit uns allen. Den Predigtext, den haben wir schon gehört. Den haben wir auch noch auf den Zetteln. Das ist dieser ganz schön schwierige Text aus dem 1. Petrusbrief. Ich fange mal ganz woanders an. Gnade. Gnade, wimmerte er und kniete mit erhobenen Händen vor ihm auf der Erde. Angstverzerrt war sein Gesicht. Gnade, tu das nicht. Ich gebe dir auch alles, was immer du willst, nur tu das nicht. Gnade? Für ihn? Bei allem, was dieser Schurke schon getan hatte, nein. Gnade kannte er schon lange nicht mehr. Dafür hatte er selbst schon viel zu viel gelitten. Auch unter ihm. Vergiss es, sagte er. Und ohne eine Regung auf dem Gesicht drückte er ab. Der vor ihm sank leblos in sich zusammen und fiel wie ein nasser Sack auf die Erde. Dann steckte er die Waffe in den Halfter, der wie immer locker um seine Hüften hing, drehte sich um, stieg auf sein Pferd und ritt, ohne sich noch einmal umzudrehen, der untergehenden Sonne entgegen. So könnte ein wahrscheinlich ziemlich billiger Western-Roman enden. Mit diesen Worten. Petrus, der beginnt seinen Brief ziemlich am Anfang noch mit ganz ähnlichen Worten und doch ganz anders. Umgürtet die Lenden eures Gemütes, seid bereit und nüchtern, voll und ganz auf das Ziel ausgerichtet, und setzt eure Hoffnung, eure ganze Hoffnung auf die Gnade, die Gott euch durch Jesus Christus geschenkt und offenbar gemacht hat. Und bei diesem Satz, da lasst uns einen Moment mal stehen bleiben in unserem Predigtext, bei der Gnade. Und meine Frage ist, können wir etwas damit anfangen. Mit Gnade. Klar, in der Passionszeit, da geht es um Vergebung, da geht es um Schuld, also geht es auch um Gnade. Unser knallharter Rächer, der konnte mit Gnade nichts anfangen, mit Vergebung auch nicht. Die Frage ist, können wir das? Gnade. Wo kommt das eigentlich noch vor? Heute. Gnadenlos kommt noch vor. Irgendwie aber scheint dieses Wort Gnade aus einer längst vergangenen Zeit, aus einer anderen Zeit, aus einer anderen, und man muss wahrscheinlich auch sagen, Gott sei Dank längst vergangenen Kultur in der es noch Könige und Herrscher gab, auf deren Gunst und Gnade man auf Gedeih und Verderb angewiesen war. Und damit ergibt sich ein doppeltes Problem, so wie Gnade heute in unserer Zeit vorkommt. Oder wie wir es verstehen. Gnade, dieser Begriff, der so zentral für den christlichen Glauben und erst recht für den evangelischen Glauben ist, für die einen klingt das nach Hierarchie und Herablassung. Gnade. Und ich muss ehrlich sagen, ich für mich will das auch nicht. Dass sich jemand gnädig von oben herab zu mir herablässt und mir, was auch immer, dann gönnerhaft gibt. Und ehrlich gesagt, auch mit Blick auf Gott ist das für mich kein angenehmer oder gar erstrebenswerter Gedanke. Für die anderen, wie für unseren knallharten Cowboy, klingt das nach Schwäche. Gnade. Odin ist stärker als Jesus. Schon mal gelesen? Steht manchmal auf Autos hinten drauf. Und wo es nicht als Text steht, gibt es das auch, dass so ein Fisch, wie wir ihn manchmal an unseren Autos als Bekenntnis tragen, ich tue Fisch, steht für Jesus Christus, Sohn Gottes Retter, deswegen das Zeichen des Fisches an den Autos. An manchen Aufklebern kommt von oben ein Adler und greift sich den Fisch. Odin ist stärker als Jesus. Das ist ein modernes Bekenntnis gegen den christlichen Glauben. Ein Gott, der gnädig ist, statt Recht mit Macht durchzusetzen, der sogar leidet und am Kreuz stirbt, das ist doch schwach. Und das ist nicht erst heute so. Schon, es gibt so in den Katakomben in Rom gibt es ein antikes Graffiti. Das wurde damals nicht aufgesprüht, sondern in die Wand geritzt. Und da sieht man, wie einer vor einem Kreuz kniet und betet und am Kreuz hängt einer mit einem Eselskopf. Und darunter steht, Alexandros betet zu seinem Gott. Was für ein Schwachsinn. Schwach. Was ist das also? Meint Petrus das, wenn er von Gnade redet? Auf die wir alles, unsere ganze Hoffnung setzen sollen? Meint die Bibel das eine oder das andere, wenn sie immer wieder von Gnade redet, im Alten wie im Neuen Testament, Herablassung oder Schwäche? Manchmal lohnt es sich, die griechischen Worte sich anzugucken. Und das, was wir Gnade nennen im Deutschen, das steht im Altgriechischen, im Neuen Testament, Charis. Und Charis hat weder was mit Schwäche noch mit Herablassung zu tun, sondern es geht um Schönheit. Schönheit. Wer hätte es gedacht? Es geht also zunächst einmal gar nicht so sehr darum, was Gott tut, sondern was er ist und wie er ist. Gnade, das ist eine Wesensbeschreibung Gottes. Und wir fangen das mit unserem deutschen Begriff Gnade überhaupt nicht ein, jedenfalls nicht voll. Die Urbedeutung von Charis ist Anmut, Schönheit. Und daher kommt auch das Wort Charisma, Charismata. Jemand hat Charisma, hat Ausstrahlung, da strahlt etwas. Und unser Wort Charme ist damit verwandt. Der hat aber Charme, die ist aber charmant. Das hat auch was mit Schönheit zu tun. Und so ist Gnade eigentlich buchstäblich und im wahrsten Sinne des Wortes wohl das schönste Wort in der Bibel. Und Martin Luther hat das zuallererst in seiner reformatorischen Erkenntnis beim Lesen des Römerbriefes erkannt, dass er gesagt hat, sola gratia werde ich gerettet. Allein aus Gnade werde ich gerettet. Nicht durch meine Werke, nicht durch meine religiösen Leistungen, nicht durch das, was ich wie auch immer bringen kann. Nein, es wird mir geschenkt. Gnade ist es, was Gott mir zuteil werden ist. Ich muss es gar nicht verdienen. Das war die reformatorische Entdeckung, das war die reformatorische Erkenntnis, das Bekenntnis. Hier stehe ich und kann nicht anders, als sie ihn da gerade wegzerren wollen. Alles wahrhaft Evangelische dreht sich um die Gnade. Und das bekommen wir nicht in den Griff, Das bekommen wir überhaupt nicht klar, wenn dieser Begriff in unseren Köpfen irgendwo zwischen Gnadenerlass, Gnadenersuch und Gnadenfrist oder eben zwischen Herablassung und Schwäche angesiedelt ist. Es geht nicht um einen Akt herrschaftlicher Herablassung, sondern es geht um Gottes Schönheit, um sein Wesen, zu der wesentlich grundlegend seine Liebe gehört, dessen Glanz uns in seinen Bann zieht. Und ich habe mir gedacht, Mensch, das könnte in unseren Köpfen, Herzen und in unseren Kirchen auch nach 500 Jahren Reformation vielleicht eine kleinere oder größere Revolution noch einmal auslösen, wenn wir das immer mitdenken würden. Wenn wir Gott sagen oder wenn wir beten, wenn wir Gottesdienst feiern, wenn wir vom Glauben reden, wenn wir da an Schönheit denken, an Anmut. Zuallererst, weil darum geht's. Glanzvoll, anmutig, wunderschön. Aber das ist das eine, dass Gott gnädig ist, wunderschön, voller Anmut und Schönheit. Und dann von dieser Grundbedeutung kommt das andere ins Spiel, nämlich das, was er für uns tut. Und da ist interessant, woher das deutsche Wort Gnade eigentlich kommt. Das kommt vom althochdeutschen Verb gnahen. Da naht sich einer. Da stellt sich einer an meine Seite. Da sucht jemand meine Nähe. Auch das ist etwas ganz anderes als eine gnädige Herablassung. So ein mittelalterlicher Herrscher, der, selbst wenn er sich gnädig herabgelassen hat, der hat nie wirklich Nähe gesucht. Bloß das nicht. Gott, wie uns Jesus Christus nahebringt und wie Gott uns in Jesus Christus begegnet, der tut das. Gott sucht unsere Nähe. Gott sehnt sich nach unserer Nähe. Und das mal nur nebenbei, wenn Sie das Gefühl haben, wenn ihr das Gefühl habt, Gott ist ganz schön weit weg von mir und meinem Leben, dann lasst euch das mal sagen oder erinnert euch daran, Gott sucht meine Nähe. Gott sehnt sich nach meiner Nähe. Das ist seine Grundhaltung, das ist sein Grundwesen. Und das ist eine der großartigsten Aussagen, die wir über Gott machen können und die über Gott gemacht wurden jemals. Mit Leidenschaft, da sind wir wieder bei der Passion. Mit Passion, mit Leidenschaft sucht er unsere Nähe. Mit so viel Herz, mit so viel Sehnsucht und Einsatz, dass er nicht nur zur Welt kommt und uns gnadet, sondern dass er bereit ist, für uns und an uns zu leiden. Um Vergebung in den Abgründen des Lebens, in den tiefsten Tiefen menschlicher Existenz außen zuzusprechen. Um Versöhnung zwischen Gott und Mensch zu schaffen und zu ermöglichen. Und dafür zu sorgen, dass auch all das andere, wie Leid, wie Krankheit, wie Tod, uns nicht von ihm trennen kann. Und zwar, das tut er nicht, indem er Jesus schickt und der Jesus besänftigt jetzt mal Gott in seinem Zorn, der ja als zorniger Richter irgendwo steht und uns eigentlich verurteilen will und dessen Zorn gestillt werden muss. Nein, sondern Gott führt uns vor Augen, wie weit seine Liebe geht und wie tief seine Liebe reicht. Und er zeigt uns, das geht bis in die Ablehnung und in die Schuld von uns Menschen hinein und sogar durch das Sterben über den Tod hinaus. Jesus will also nicht Gottes Zorn besänftigen und stillen, sondern er will unsere Liebe und unser Vertrauen wecken und wiederherstellen. Und Vertrauen ist eine unserer tiefsten Sehnsüchte, die wir haben. Die will er stillen. Er leidet, um unsere Liebe und unser Vertrauen zu wecken und zu gewinnen. Und alles Trennende zwischen ihm und uns zu beseitigen. Dafür geht er jeden Weg. Bis zum Kreuz, durch den Tod. Um für uns die Tür ins Reich Gottes aufzustoßen. Seine Gnade. Seine Schönheit beinhaltet liebevolle Leidenschaft und Hingabe. Ohne Vorbedingungen. Ohne dass wir erstmal dies oder das leisten oder uns verändern müssten, macht er sich auf den Weg und tut es für uns. Allein aus Gnade, wie Luther sagt. Wunderbares Geschenk der Liebe Gottes. Wunderschön. Und alles wahrhaft Evangelische und Biblische dreht sich um diese Gnade auch in der Passionszeit. Anders können wir die Passionszeit gar nicht verstehen. Wir müssen sie missverstehen, wenn das nicht für uns in unseren Herzen und Köpfen klar ist. Und genau das ist der Grund für die Worte, die Petrus hier spricht, im ersten Vers unseres Predigtextes, Vers 13. Seid bereit und ganz ausgerichtet auf das, worauf es letztlich ankommt. Setzt alles, setzt eure ganze Hoffnung, allein auf die Gnade, auf nichts anderes. Sie ist in Jesus deutlich geworden. Das ist der Kern. Mit gönnerhafter Herablassung hat das nichts zu tun, höchstens mit leidenschaftlicher Zuwendung. Und das ist was ganz anderes. Und wenn es etwas mit Schwäche zu tun hat, dann hat es damit zu tun, dass Gott eine Schwäche für uns Menschen hat. Und dass er deshalb darauf verzichtet, sein gutes Recht mit Macht gegen uns durchzusetzen. Er möchte es mit uns durchsetzen, das gute Recht. Und wenn man Luthers Schriften liest, dann fällt auf, dass Luther einerseits völlig selbstverständlich und ohne Umschweife von Beichte, von Vergebung redet. Aber doch irgendwie andererseits fast wie nebenbei. Er hielt die Beichte ein Leben lang wirklich hoch in Ehren. Aber er hat den Beichtzwang abgeschafft. Denn Vergebung war nicht sein zentrales Thema. Gnade war sein Thema. Und Gnade ist viel mehr als Vergebung. Sie kennen die Geschichte vom verlorenen Sohn?
Ja.
Steht in Lukas 15, falls ihr mal nachlesen möchtet. Da ist doch der Sohn, der zurückkommt und der Vater gibt ihm einen Kuss. Voller Schönheit und Anmut. Der Kuss beinhaltet dem verlorenen Sohn gegenüber, der sich davon gemacht hat, auf jeden Fall Vergebung, gar keine Frage. Aber wie viel mehr? Er beinhaltet gleichzeitig Liebe, Wertschätzung, Zuwendung, trotz allem, was war. Und es beinhaltet darüber hinaus Fürsorge, Trost, Verbundenheit, Nähe, Freude, Zärtlichkeit, Versöhnung, Neubeginn und noch viel, viel mehr. Jürgen Fliege, Sie kennen den? Jürgen Fliege, für alle, die ihn nicht kennen, ehemals Pfarrer, heute Moderator, taucht nicht mehr so häufig auf. Aber der hat sich in einer seiner Sendungen mal zu einem Satz hinreißen lassen und hat gesagt, da kommst du am Sonntag in den Gottesdienst und man sagt dir gleich zu Beginn erst einmal, was für ein Arschloch du bist. Er meinte das Sündenbekenntnis am Anfang des Gottesdienstes. Das war ein Zitat. Mal abgesehen, dass seine Wortwahl ziemlich daneben ist. Er hat die Pointe des Sündenbekenntnisses völlig missverstanden und verpasst. Beichte und Bekenntnis haben freimachenden Charakter, haben sogar therapeutischen Charakter. Ich erzähle mal ein Beispiel. Wir hatten ja die Kinder vorhin hier, die haben wir jetzt rausgeschickt, also kann ich auch ein Beispiel von ihnen erzählen. Ist wirklich passiert, nicht mir, aber jemandem. Der 6-jährige Sohn hatte den Eltern was aus dem Portemonnaie genommen. Und er hatte das irgendwie notdürftig irgendwie in seinem Zimmer versteckt, aber es war völlig klar, er hat es genommen. Und die Eltern, die stellen ihn zur Rede. Und der Junge verlegt sich hartnäckig aufs Leugnen. Nein, er war das nicht. War bestimmt sein Bruder. Und je länger die Diskussion geht, nachher wirft er den Eltern sogar vor, sie hätten das Geld wahrscheinlich selber ausgegeben und jetzt schieben sie es ihm in die Schuhe, die sind ja sowieso geizig und gönnen ihm gar nichts und das volle Programm. Und je länger und je mehr das geht, desto größer wird die Distanz spürbar zwischen den Eltern und dem Kind. Dann nimmt die Mutter den Sohn, setzt ihn sich auf den Schoß, gibt ihm einen Kuss und sagt, hör mal zu. Das Geld, das wir vermissen, das können wir verschmerzen. Aber stell dir mal vor, wenn wir in Zukunft hier mit Misstrauen, mit Scham und mit Heimlichkeiten umgehen. Also ich möchte das nicht, das ist doch schrecklich. Willst du das? Wir haben dich doch so oder so lieb. Und da bricht es aus dem Jungen raus und er fängt an zu weinen und sagt, ja, ich war es, ich habe es getan, es tut mir wirklich auch ganz doll leid. Das Wichtige daran ist, der Schlüssel zu dem Schuldbekenntnis ist das Herz der Mutter und nicht umgekehrt. Nicht das Schuldbekenntnis ist der Schlüssel zum Herzen der Mutter, sondern das Herzen der Mutter ist der Schlüssel zum Schuldbekenntnis. Und das Erste, was uns im christlichen Glauben und was uns auch im Gottesdienst am Anfang gesagt und zugesprochen wird, ist nicht, dass wir Sünderinnen, elende Sünderinnen und Sünder sind oder gar das, was er da bezeichnet hat, ich wiederhole es nicht, sondern uns wird zugesprochen, wir sind wunderbar geliebte Töchter und Söhne Gottes. Wunderbar und reich beschenkt mit allem Möglichen, auch mit wunderbaren Gaben. Und wir sind allesamt berufen dazu, als Bilder, als Kinder Gottes in dieser Welt zu leben. Und als solche Kinder gehören wir ganz und gar ohne Einschränkung zu ihm. Weil wir zu ihm gehören, hören wir auch auf ihn, weil er es gut mit uns meint. Und wollen wir so leben, dass es ihm auch entspricht, dass wir seine Kinder sind. Euer Vater im Himmel ist heilig und so sollt auch ihr heilig sein. Heilig meint nichts anderes als ganz und gar in den Zugehörigkeitsbereich Gottes zu gehören, sein zu sein. Und dass das auch in dem, wie wir denken, reden und handeln, zum Ausdruck kommt. Das heißt heilig. Und dazu hat er uns sein Heil geschenkt, damit wir heil und seine Kinder leben, als seine Kinder leben können, egal was vorher war. Und dafür müssen wir eben nicht irgendwelche Reichtümer und auch nicht religiöse Pflichtübungen oder Leistungen aufbringen, sondern dafür hat Gott alles gegeben. Er hat alles gegeben, indem, dass er uns durch Jesus nahe gekommen ist, bis zu Kreuz und Auferstehung. Christi Leib, für dich gegeben. Christi Blut, für dich vergossen. Oder mit den letzten Worten, den beiden Versen im Predigtext, denn ihr wisst, dass ihr nicht mit vergänglichem Silber und Gold erlöst seid von eurem nichtigen Wandel nach der Väter Weise, sondern mit dem teuren Blut Jesu Christi als eines unschuldigen und unbefleckten Lammes. Gott gnadet sich uns, kommt uns nahe und gibt alles, gibt sich selbst in Jesus Christus, damit wir zu ihm gehören und in Gemeinschaft mit ihm so leben können, in Liebe und Vertrauen. Heute, morgen, ewig, ohne Ende. Deswegen feiern wir Abend. Deswegen feiern wir Gottesdienst. Deswegen begehen und feiern. Ja, feiern wir auch die Passionszeit. Weil er, Gott in seiner Liebe, wunderschön ist und unsere Nähe sucht mit Leidenschaft. Alles gibt. Und da kommt das ins Spiel, was im Predigtext mit dem Gericht angedeutet ist, was so ein bisschen aufstößt und piekst, was aber Andreas Raubut in seiner Predigt letzten Sonntag sehr gut erklärt hat. Gott aus seiner Schönheit, in seiner Liebe, sorgt für Gerechtigkeit. Das war ein Stichwort, was vorkam. Er sorgt für das, was wir zum Leben brauchen, was uns gut tut und was anderen gut tut. Das ist der Begriff der Gerechtigkeit im Alten und im Neuen Testament, dass jeder zu dem kommt, was er braucht und was sein Recht ist. Und dafür sorgt Gott. Gott schenkt uns seine Gerechtigkeit. Und jetzt passiert Folgendes. Wenn ich unter der Charis, unter der Gnade Gottes lebe, in seiner Schönheit, in seinem Glanz, und das sich auf mich legt und sich in meinem Leben widerspiegelt als sein Kind, dann strahlt er etwas aus. Charisma. Der Charme Gottes. Und dann fange ich an, mit ihm zu fragen, was braucht denn der andere? Was ist denn das, was die andere braucht? Und dann kommt der und die andere zu dem Recht, weil ich anfange, mit den Augen Gottes zu sehen und mit seinem Herzen zu fragen. So ist es gedacht. Die Gnade macht etwas mit uns, wenn wir sie an uns heranlassen. Und dann sind wir berührt und bewegt von Gottes Gnade und Liebe und sehen die Augen mit seinen, sehen die Welt mit seinen Augen und fragen danach, was der andere denn braucht. Und so schafft Gott bis heute Gerechtigkeit in dieser Welt durch uns. Er möchte es auf jeden Fall. Und ehrlich, ich wünsche mir das. Damit kann ich nämlich was anfangen. Und noch besser, er kann etwas mit mir anfangen. Und mit dir und mit ihm. Und dabei fragt Gott nicht nach dem Ansehen der Person. Er fragt nicht einmal danach, was vorher war. So wie bei Levi oder wie beim verlorenen Sohn oder wie bei so vielen mit und unter uns. Er möchte uns hineinnehmen in seine Schönheit, in seine Liebe. Unser Denken, Reden und Handeln. Und damit das möglich ist, möglich wird, mehr und mehr, will ich mich zielgerichtet darauf konzentrieren und ausrichten, dass ich alles, meine ganze Hoffnung auf die Gnade setze, die in Jesus Christus offenbar geworden ist. Dazu helfe uns Gott. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle unsere Vernunft, bewahre und hat unser Herzen und Sinne in Jesus Christus. Amen. Achso, einen Satz habe ich noch vergessen, weil sonst geht das nicht auf. Ich habe am Anfang gesagt, wer die Hand an den Pflug legt und sieht zurück, der kann nicht sehen, was vor einem liegt. Was liegt vor uns? Die Gnade. Gott sei Dank.